Hallo und herzlich willkommen zu Fahrrad mit
Jan-Henrik
und Jannis. Und Christoph ist auch wieder dabei, weil wir in der letzten Folge nicht so ganz zu Ende gekommen sind, was die Physik angeht.
Ist ja auch sehr ambitioniert zu sagen, dass man jedwede physikalischen Gesetze in Zusammenhang mit dem Fahrradfahren in zwei Podcast-Folgen mal eben zusammenfasst und beschreibt und da zu einem Ende kommt. Aber wir betreiben ja einen sehr ambitionierten Podcast, also insoweit geht das schon in Ordnung.
Das ist richtig.
Und eine Bemerkung noch am Rande. Habt ihr mal auf den Wetterbericht geguckt?
Nee.
Morgen soll es sonnig sein und das heißt, da bestünde eine Chance, mal wieder Rennrad zu fahren. Also wer es von euch einrichten kann, Christoph, ich würde es dir sehr wünschen. Ich weiß, du hast immer Family-Business, aber vielleicht geht es ja doch zumindest. Für einen kurzen Ausritt.
Ja, moin aus dem Norden. Hier braucht man tatsächlich momentan eher einen Schlitten.
Ach so.
Ein Rennrad, ein Kreuzrad, geeigneter Bereitung.
Ah, okay, gut.
Also Wetter passt da nicht ganz. Ja. Vielleicht steigen wir direkt ein. Und zwar würde ich auf eine Sache noch eingehen wollen aus der letzten Folge. Kontraintuition. Die Sache, dass man jetzt vielleicht denken müsste, umso leichter das Fahrrad, desto stabiler ist das. Aber wir haben jetzt gelernt, die rotierende Masse stabilisiert das Fahrrad eben auch. Also umso schwerer die rotierende Masse ist. Eine andere Sache, die vielleicht da, ein anderes Thema, was da eigentlich ganz interessant ist, Aerodynamik und Widerstand. Man müsste jetzt ja eigentlich denken, umso leichter das Fahrrad, desto schneller fährt das.
Ja, stimmt.
Wer jetzt aber mal die Tour de France geguckt hat und den Moderatoren zuhört, der weiß auch, die Aero-Räder sind oft ein bisschen schwerer als die klassischen Rennräder. Das heißt, wenn es ins Zeitfahren geht, wenn so ein Christopher Froome oder Tom Dumoulin, der jetzt übrigens eine Pause macht.
Richtig.
Wie dem auch sei, wenn die im Zeitfahren fahren, dann haben die etwas schwerere Räder. Wie kann das sein, dass die dann trotzdem schneller sind oder zumindest behaupten, dass diese Fahrräder perfekt für die Geschwindigkeit ausgelegt sind?
Ja, das ist eigentlich so, das Gewicht des Fahrrads selbst spielt ja eigentlich nur in dem Moment eine entscheidende Rolle, wo ich das Fahrrad beschleunigen möchte.
Okay.
Das muss ich natürlich im realistischen Fahrbetrieb sehr regelmäßig machen. Aber wenn das Fahrrad erstmal seine Geschwindigkeit erreicht hat, dann hat die nur noch einen sehr geringen Einfluss tatsächlich auf die Kraft, die ich auswenden muss, um meine Geschwindigkeit zu halten.
Mhm.
Die Kräfte, die da die entscheidende Rolle spielen, sind halt, ich muss mit meiner Körperkraft, meinen Beinen, meinem ganzen Organismus gegen den Luftwiderstand anarbeiten, der bekanntermaßen der entscheidende Faktor ist. Dann gibt es noch den Rollwiderstand, der Reifen auf dem Boden und dann nicht zu vernachlässigen natürlich noch weitere Widerstände im Antriebssystem, die ich überwinden muss.
Okay. Das heißt, der entscheidende Faktor jetzt beim Zeitfahren ist dann eben nicht das Gewicht. Das Gewicht wäre, das war jetzt auch eine provokative Frage quasi. Ich denke, die Antwort kannten wir auch so ein bisschen schon, aber das Gewicht ist vor allem dann bei den Bergetappen relevant oder eben beim Beschleunigen, also in der Stadt. Für Alltagsradler wäre es dann schon relevant, wenn das Fahrrad leicht ist oder eben wenn man, ja, hier in Bielefeld ist es schon ein bisschen hügelig.
Wenn es hoch und runter geht.
Genau, wenn es hoch und runter geht, dann spielt das Gewicht eine Rolle. Beim Zeitfahren ist dann aber vermutlich die Aerodynamik das Wichtigste.
Genau, beim klassischen Zeitfahren auf einer relativ langen Strecke, wenig Kurven, wenig Notwendigkeit zu bremsen, wieder zu beschleunigen, mit wenig Steigung, spielt das eine sehr geringe Rolle. Natürlich haben Sie die ersten 100 Meter, wo dann erstmal auf Tempo 60 beschleunigt werden muss. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Idee in diesem Kontext. Wenn wir jetzt mal einen durchschnittlichen Fahrradfahrer voraussetzen, der hat einmal seinen 25 Kilogramm Holland hat und dann hat er sein ganz tolles 7 Kilogramm Rennrad zur Verfügung und er versucht mit beiden mal auf Tempo 50 zu beschleunigen. Mit dem Rennrad wird er das wahrscheinlich schaffen, obwohl der Luftwiderstand auf dem Rennrad, wenn er da jetzt halbwegs passabel auf dem Hollandrad sitzt, der ist nicht so viel anders. Aber die Kraft aufzubringen, ein 25 Kilogramm Hollandrad über wahrscheinlich mehrere Minuten zu beschleunigen, bis er Tempo 50 erreicht, das werden wir normalerweise mal nicht mehr nebenbei machen. Also selbst wenn man sich da mit dem Holland und dem gebogenen Lenker draufsetzen würde, das ist, glaube ich, kaum zu machen. Und da merkt man schon, dass auch das Gewicht schon eine entscheidende Rolle spielt, aber für den austrainierten Tour de France-Fahrer machen unter 7 Kilogramm, ich glaube, dass das offizielle Limit da liegen, die normalen Fahrräder, die in den Bergen eingesetzt werden, oder etwas über 7 Kilogramm, vielleicht für einen Zeitfahrer, das macht keinen entscheidenden Einfluss mehr.
Das heißt, da, wenn wir jetzt mal beim Rennrad bleiben, ja, was gibt es da für Möglichkeiten, die Aerodynamik zu verbessern?
Also klassisch ist ja dann der aerodynamische Helm beim Zeitfahren, fällt mir ein. Dann sind ja auch die Felgen anders verkleidet. Das sind ja keine klassischen Speichen bei den Zeitfahrrädern. Genau. Dann ist der Lenkerbau anders. Die Haltung ist teilweise auch noch anders, soweit ich weiß. Aber ich fand es halt ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, Christoph, schlussendlich, wenn man das dann mit einem Hollandrad vergleicht, dann ist der Unterschied gar nicht so groß, weil es wird doch so ein Aufwand betrieben in diesem Bereich bei der Tour de France, wo die dann halt in so einen speziellen Luftkanal gesteckt werden, wo man sich das anguckt, wo über Monate die Sitzhaltung optimiert wird. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass das halt krasse Auswirkungen hat, aber vielleicht ist es auch einfach nur so, dass in der Leistungsspitze die Leute so ähnlich sind und dass es dann einfach nur noch um diese kleinen Prozentwerte geht und da spielt dann eben der CW-Wert und die Aerodynamik eine Rolle, oder?
Ja, ich denke, dass kleine Unterschiede viel ausmachen und es auch noch mal, glaube ich, einen ganz klaren Unterschied machen zwischen einem klassischen Rennrad, wo man einen normalen Helm auf hat, wo man keine tropfenförmigen Rohre an dem Rahmen verwendet, wo man keine extremen Aerofelgen hat, Speichen und so weiter. Ich glaube, da ist der Unterschied zu einem klassischen anderen Fahrrad bis hin zum Hollandrad relativ gering. Wenn man natürlich jetzt den ganz großen Aufwand spendiert und den Helm so designt, dass der bis in den Rücken überläuft, da kann man dann schon auf den Luftwiderstand einen relativ großen Einfluss haben. Da sollten wir vielleicht jetzt mal doch ein bisschen nachbohren, wo kommt der denn her, der Luftwiderstand?
Ja.
Und eigentlich ist ein Fahrradfahrer auf seinem Fahrrad denkbar ungünstiges System, wenn ich einen geringen Strömungswiderstand haben möchte. Das liegt daran, es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, Strömungen zu beschreiben. Das ganz einfache Modell sind die sogenannten laminaren Strömungen. Die kann man zum Beispiel sehen, wenn man einen nebligen Tag hat und ganz leichter Wind weht und den Nebel, der vielleicht sogar in mehreren Schichten sichtbar ist, langsam über irgendwelche Hügel rübertritt. Da schmiegt sich quasi die strömende Luft ganz sauber an die Oberfläche an. Es gibt keine Verwirbelung, das sind laminare Strömungen, die lassen sich noch verhältnismäßig einfach mathematisch beschreiben und spielen in unserem Lebensalltag auch eine gewisse Rolle. Aber leider gibt es dann noch die Turbulenz, also dann, wenn Wirbel entstehen. Das ist einerseits sehr schwer zu beschreiben, andererseits ist es der entscheidende Faktor beim Fahrrad. Ein Fahrradfahrer hat eine große Stirnfläche, die ich natürlich beim Zeitfahren dadurch minimiere, dass ich mich ganz flach hinsetze, dass ich die Verlängerung von den Händen zu den Oberarmen, zum Kopf, zum Rücken versuche in eine Linie zu bringen, sodass quasi nur noch der Kopf mit den Schultern in der Strömung steht und dann die Beine, die müssen halt noch weiterarbeiten. Und auch am Fahrrad kann man noch gewisse Maßnahmen ergreifen, um die Stirnfläche ein bisschen zu minimieren. Aber letzten Endes sind es die Verwirbelungen, die an diesem strömungstechnisch sehr ungünstigen menschlichen Körper und am Fahrrad selber entstehen. Also die ganzen Wirbel, die wir erzeugen hinter uns, hinter unserem Kopf, unserem Rücken, hinter den Reifen, hinter dem Rahmen, die machen letzten Endes den sehr hohen Widerstand bei großen Geschwindigkeiten aus. Und wir wissen, der Strömungswiderstand schreibt im Quadrat mit der Geschwindigkeit. Das erklärt auch, warum es für normale Fahrräder und Fahrradfahrer so ein Limit gibt, vielleicht in der Größenordnung von 60 Kilometern. Was man praktisch nicht überschreiten kann, weil man dafür eine unglaublich hohe Leistung erbringen muss.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ich finde das super spannend, weil das habe ich heute zum ersten Mal gehört, laminare Systeme, eben die Luft, die man sehen kann, die sich an einem Berghang anschmiegt und dort entlang zieht, in Abgrenzung zu, was hattest du gesagt, Verwirbelungen? Oder?
Diese verwirbelten Strömungen, die sich hinter allen nicht tropfenförmigen Körpern ganz stark ausbilden, das sind die turbulenten Strömungen.
Ah, turbulente Strömungen.
Die dominieren natürlich bei der Luft und bei den hohen Bewegungsgeschwindigkeiten eines Fahrradfahrers mit Abstand.
Und die gibt es
kann man natürlich auch noch ein bisschen was machen. Und letzten Endes, was Christopher Froome im Windkanal gemacht hat, ist genau das. An der Stirnfläche, das ist relativ schnell optimiert. Aber die Position und die Form des Helms und seine Art und Weise, wie er auf dem Fahrrad sitzt, da geht es darum, die Turbulenz zu minimieren. Und da werden dann eben auch an so Windkanal ja häufig solche Partikel eingebracht, dass man so eine Art Dampfspur sehen kann, die über den Körper hinweg geht und dann wird so lange herumkorrigiert in der Sitzhaltung, bis Wirbel verschwinden. Und letzten Endes ist es auch so, dass ein Fahrradfahrer auf einem Zeitfahrrad in einer Art und Weise drauf sitzt, die biomechanisch für den menschlichen Körper sogar wesentlich ungünstiger sein kann, als es auf einem klassischen Rennrad der Fall wäre. Aber in diesem Fall überwiegt der Vorteil durch den abnehmenden Strömungswiderstand. Ich glaube, wenn wir uns auf so ein Fahrrad draufsetzen würden, wir hätten große Schwierigkeiten, überhaupt voranzukommen, weil es so dermaßen ungewohnt ist, die Oberschenkel ganz bis an den Oberkörper heranzuziehen und so. Das geht, aber das ist nicht sehr effizient. Aber der Vorteil durch den nachlassenden Strömungswiderstand ist da der entscheidende und überwiegende Faktor.
Das heißt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn wir jetzt uns das Fahrrad angucken und es optimieren wollen, dann müssen wir vor allem hinter das Fahrrad gucken. Eigentlich die Stirnfläche ist nicht ganz so wichtig, aber eben der Helm wird, wenn man sich jetzt so einen Aero-Helm anguckt, der ist vorne relativ normal und hinter dem Körper muss er dann lang gezogen werden
quasi. Genau, wie so ein Regentropfen auch, ne? Das war die Form, die du erwähnt hast, vorne.
Die Form, die dabei hilft, dass die Strömung möglichst stark laminar an diesem Helm mit einem dahinterliegenden Körper vorbeigleitet. Grundsätzlich kann man das machen, dass man sich überlegt, der Strömungswiderstand lässt sich ein bisschen in zwei Anteile unterscheiden. Der Druck auf die Stirnfläche, den kann ich minimieren, indem ich die Stirnfläche verringere. Das eine Extrem wäre quasi eine dünne Platte, die ich mit ihrer großen Fläche gegen die strömende Luft halte. Da überwiegt der Druck und die Reibung der Luft an den Seitenflächen, die gibt es quasi nicht, weil es keine Seitenflächen mehr gibt. Wenn ich diese gleiche Platte jetzt flach in die Strömung halte, dann ist die Stirnfläche quasi null und der Staudruck an der Stirnfläche verschwindet quasi. Dann habe ich aber immer noch eine Reibung entlang der Fläche, die man natürlich auch minimieren möchte. Beim Fahrrad kann man da nicht beliebig viel machen, aber zum Beispiel, um ein Beispiel aus der Welt von Herrn Hendrik aufzubringen, wenn man sehr schnell segeln oder surfen möchte im Bereich des Gleitens, dann versucht man natürlich auch die benetzte Fläche mit dem Wasser zu minimieren. Da geht es auch um diese Reibung, die ein Fluid oder ein Gas an einer Oberfläche noch hat, je nachdem, wie lang die. Das sind so Sachen, mit denen man sich da beschäftigt. Und man kann es auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Und das finden wir tatsächlich auch ansatzweise im Radsport. Wenn man versucht, Wirbel zu vermeiden, turbulente Strömung, dann hilft es manchmal, die großen Wirbel durch kleine zu ersetzen. Was man machen kann, es gibt ein schönes Gedankenexperiment, wenn es umströmt wird, da bilden sich hinter dieser Kugel relativ starke Wirbel, weil die eben keine Tropfenform hat. Und dagegen kann man erstmal auch nichts machen. Wenn man jetzt aber einen dünnen Drahtring um diese Kugel legt, da wo sie ihren größten Durchmesser im Querschnitt hat, dann führt das dazu, dass an diesem Drahtring die Strömung anfängt abzureißen und danach wieder besser laminar sich hinter der Kugel schließt. Das heißt, man kann kleine Verwirbelungen hervorrufen, um damit den gesamten Strömungswiderstand ein bisschen zu minimieren. Und ein anderer Effekt, der aus dieser Welt kommt, ist die Golfballoberfläche. Und solche Oberflächen findet man tatsächlich auch bei einigen sehr abgefahrenen Fahrradlaufrädern an den Flächen der Felgen. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich einen messbaren Effekt hat, aber auf jeden Fall hat man versucht, solche Dinge einzusetzen, um da noch an den kleinsten Dingen zu feilen.
Also das heißt, der Golfball, den habe ich jetzt ja auch vor Augen. Ich weiß nicht, spielst du Golf, Janis?
Leider nicht.
Noch nicht, okay. Noch ich nicht. Auch nicht. Aber der Golfball, den habe ich jetzt natürlich vor Augen, der so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, so eine Art perforierte, in Ansätzen perforierte Oberfläche hat. Und der ist deswegen so gestaltet, damit ich keine großen verwirbelnden Systeme habe, sondern kleine verwirbelnde Systeme, die dafür sorgen, dass dieser Golfball stabiler durch die Luft fliegt, oder? Ist das richtig zusammengefasst?
Genau, letzten Endes reißt die Strömung besser ab durch diese kleinen, ich glaube, sie heißen Dimples, jetzt würde ich das so. Genau, es gibt etwas weniger große Wirbel. Man soll theoretisch auch den Strömungswiderstand haben. Aber das ist natürlich schwer umzusetzen, weil allein so ein rotierendes Laufrad, das bewegt sich ja nicht nur nach vorne, sondern es dreht sich auch noch um die Achse. Also das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Aber auch solche Dinge kann man versuchen einzusetzen.
Das bedeutet jetzt aber, um auf eine andere im Moment dominierende Diskussion zu kommen, beim Radsport, die Männer müssen sich nicht mehr unbedingt die Beine rasieren, weil das ja in der Theorie kleinere Wirbel wären, oder nicht?
Ja, stimmt. Das
wird jetzt vielleicht nicht ganz so ernst, aber in der Theorie wäre es doch vermutlich so, dass man dadurch kleinere Wirbel hat.
Durch die Härchen an den Beinen. Kleine Wirbel statt großer Wirbel und du bist womöglich schneller. Okay.
Das sind dann die Nachkommastellen.
Ja, das stimmt. Gut, man muss dazu sagen, dass das Beine rasieren ja auch bei Verletzungen hilft, indem die Härchen dann, wenn man sich verletzt, nicht in die Wunde wachsen. Und das sind natürlich dann andere Themen.
Aus einer anderen Sportart, die Jan Hendrik, glaube ich, auch nahelegt, ist das Schwimmen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe davon gehört, dass es beim Schwimmen Schwimmanzüge gibt, deren Oberfläche so beschaffen ist, dass der Strömungswiderstand etwas abnimmt. Das dürfte auch mit solchen Oberflächen zu tun haben, die quasi die Verwirbelungen im Großen durch kleine Verwirbelungen an der Oberfläche selbst.
Genau, und diese Anzüge sind mittlerweile ja verboten, genau. Aber ich weiß nicht, wie es mit den Weltrekorden ist, die damit aufgestellt wurden. Ich vermute, die gelten dann noch, weil damals zu dem Zeitpunkt waren die Schwimmanzüge nicht verboten. Also sollten sie gelten. Aber ich finde das alles hochgradig spannend, weil das betrifft ja eben, man kann es jetzt hier am Beispiel Fahrrad festmachen, aber das betrifft ja ganz viel. Das betrifft eben das Flugzeug, das abhebt, Christoph. Das betrifft das Segelboot, wo die Luftströmung um das Segel und den Mast herum wirbelt. Das betrifft auch die ganzen Windkraftanlagen und das ist einfach ein enorm spannendes Feld und wahrscheinlich in der Wissenschaft selbst kann man sich da auch drauf spezialisieren, weil es einfach, wenn man da in die Tiefe geht, erforderlich ist, sich da eben wissenschaftlich ausreichend mit zu beschäftigen, um dann gute Lösungen zu finden für die Praxis, oder?
Also Turbulenz ist auf jeden Fall ein großes Thema, davon habe ich persönlich keine Ahnung, aber es ist ziemlich anspruchsvoll und leider ist es so, dass man Lösungen aus dem einen Bereich zum Beispiel auch deswegen nicht problemlos über den anderen übertragen kann, weil das Wasser von dem Schwimmer, über den wir gesprochen hatten, das ist einfach sehr viel dickflüssiger. Der Physiker würde das durch die Reynolds-Zahl ausdrücken. Und das führt dazu, dass eine äquivalent funktionale Lösung in einem dünneren Medium wie der Luft kann ganz anders beschaffen sein. Und die wirkt dann vielleicht bei ganz anderen Verhältnissen aus Geschwindigkeiten. Also nicht immer ist das wirklich eine sinnvolle Übertragung möglich. Was im Wasser passiert, das liegt zu übersetzen in einen nutzbaren Bereich, bei dem, was jetzt in Luft umströmt, auch für die grundsätzliche Physik sehr ähnlich ist.
Jetzt kann man aber also dann zum Bereich des Luftwiderstands der Aerodynamik sagen, dass das eben relevanter ist als das Gewicht. Und jetzt hattest du so grob von einer Grenze von 60 km/h gesprochen beim normalen Fahrrad mit Diamantrahmen. Wir hatten da in der zweiten Folge schon drüber geredet, die Leistung. Wenn man jetzt aber mal in andere Richtung denkt und sagt, wir nehmen mal nicht den Diamantrahmen und wir verkleiden mal wirklich den Menschen, also wie es beispielsweise eben beim Auto ist. Die Orländer sind da sehr weit, die Uni Delft war das, meine ich, die auch eben so ein Velomobil-Team hat. Und da werden dann ja Geschwindigkeiten von eben 130, 140 km/h erreicht. Mhm. Das heißt, das ist vor allem dann auf die Aerodynamik zurückzuführen.
Es gibt dann eben aerodynamisch optimierte Systeme, das sogenannte Velomobil insbesondere, wo dann Geschwindigkeiten mit bis zu 120, 130 km/h möglich sind. Ich habe in eine etwas andere Richtung gedacht und wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Rennradfahrer und der fährt unmittelbar hinter einem riesigen LKW her, der vor ihm alles abschirmt. Also im Prinzip fährt der ohne Fahrtwind, dieser Rennradfahrer. Und wir würden jetzt davon ausgehen, es gibt eine beliebige Übersetzung. Ja. Also der schwerste Gang ist doppelt so schwer wie der schwerste Gang auf meinem normalen Rennrad. Gäbe es da ein Limit? Klar, es gibt die Muskulatur, aber eigentlich geht es doch nur darum, dass Masse kontinuierlich beschleunigt werden muss. Aber irgendwann wäre vermutlich trotzdem Schluss, oder?
Ja, einerseits musst du das Fahrrad beschleunigen, aber wir hatten ja schon gesagt, dass die Masse des Fahrrads und des Radfahrers dabei jetzt nicht unbedingt die entscheidende Rolle spielt, wenn man schnell fahren möchte. Ich denke, dass das Geschwindigkeitslimit in diesem Falle vorgegeben ist durch die ja, Nicht-Perfektion dieses Versuchsaufbaus, den du beschrieben hast, dann auch hinter dem erfahrenen LKW gibt es natürlich noch alle möglichen. Da ist eine große Wirbelschleppe und wenn du sehr dicht dahinter fährst, bist du tatsächlich in einem Bereich, wo du quasi keinen Windwiderstand spürst. In diesem Fall wirst du wahrscheinlich ähnlich schnell fahren können wie mit einem sehr gut verkleideten Velomobil oder wie sie jetzt heißen offiziell. Und ich glaube, solche Versuche hat es auch gegeben, hinter verschiedenen abschirmenden Objekten Fahrradfahrer sehr schnell fahren zu lassen auf irgendwelchen Salzseen oder sowas. Die sind auf jeden Fall über 100 Kilometer pro Stunde schnell, wenn ich mich richtig erinnere. Da kommt man dann eher an die Grenzen des menschlichen Körpers, der natürlich seine Beine nicht beliebig schnell bewegen kann und so weiter. Unser Körper ist evolutionär darauf ausgelegt, andere Dinge zu tun, als möglichst schnell Fahrrad zu fahren, sondern da gibt es einfach gewisse, wir können unsere Beine nicht beliebig schnell bewegen, ohne unser Herz-Kreislauf-System zu überlasten oder Muskelkater zu bekommen und solche Geschichten. Das ist limitiert.
Ja, ja, und was da dann natürlich noch mit reinspielt, das kann man zumindest jetzt bei diesem theoretischen Experiment mit dem LKW nicht wegdenken, der Widerstand, also der Rollwiderstand. Wir waren jetzt die ganze Zeit beim Luftwiderstand und dann haben wir ja noch den Rollwiderstand, beziehungsweise auch im Lager bei der Kette, die Kette muss ja irgendwo drauf laufen, gewisse Widerstände.
Diese kleineren Effekte spielen dann natürlich irgendwann die entscheidende Rolle. Der Rollwiderstand, das gilt auch für die anderen Reibungswiderstände, die steigen quadratisch mit der für sie entscheidenden linear mit der Geschwindigkeit an. Und der Rollwiderstand selbst, der Reifen auf dem Boden, ist bei einem Fahrrad ein relativ kleiner Prozentsatz des Gesamtwiderstandes, wenn man jetzt eine typische Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde für einen Rennradfahrer zum Beispiel annimmt. Klar, das wird natürlich dann irgendwann zum limitierenden Faktor. Irgendwann wird die Leistung von den mehreren 100 Watt, die man vielleicht dauerhaft treten kann, wenn man gut trainiert ist, dadurch aufgewogen, dass man diesen Widerständen entgegenarbeitet. Die Reibung selbst im Antrieb ist, glaube ich, bei einem Fahrrad mit Kette sehr stark dominiert durch die kleinsten Ritzel, über die die Kette laufen muss. In diesem Falle sind es häufig dann die Umlenkrollen am Schaltwerk, an denen man dann noch ein paar Prozent herausholen kann, wenn man die Gleitlagersysteme durch gut gedichtete Industrielager ersetzt und auch welche wählt, die nochmal einen Zahn mehr haben. Auch sowas geht noch und das wird auch verwendet, wenn es drauf ankommt.
Ja, tatsächlich, im Profibereich werden diese Umlenkkettenblätter etwas größer, ne? Das wird dann wohl damit zusammenhängen. Vielleicht kennst du die Diskussion, die da gerade so ein bisschen mit reinspielt, die verschiedenen Reifenbreiten bei Rennrädern. Also es gibt ja 23, 25, 27, 28 Millimeter. Und anscheinend ist es aktuell so, dass die 25 Millimeter am wenigsten Reibung haben. Jetzt müsste man ja aber eigentlich denken, die 23 Millimeter müssten ja noch weniger Reibung haben. Kannst du erklären, wieso 25 Millimeter vermutlich doch noch mal etwas besser ist?
Ich kenne da den Stand der Diskussion nicht in allen Details, aber das Thema ist mir bewusst. Ich denke, da muss man die Walkarbeit des Reifens, der ja durch unser Körpergewicht plattgedrückt wird und an der Auflagefläche immer wirklich walkt und letzten Endes der Kunststoff verformt werden muss, ins Verhältnis setzen mit dem Luftwiderstand, den der Reifen selber erzeugt. Da muss man ganz klar sagen, dass man in der Vergangenheit da ein bisschen fragwürdig optimiert hat. Ich kann mich erinnern an Rennrädern so aus den 80ern, aus den ganz frühen 90er Jahren, da waren zum Teil Reifen dran mit 18 mm Durchmesser. Das ist unglaublich schmal. Und die unterliegen selbst bei einem hohen Luftdruck wie 8 bis 10 Bar noch einer durchaus erkennbaren Abflachung durch unser Körpergewicht und das Gewicht des Fahrrades. Also die müssen relativ stark walken. Der Luftwiderstand ist minimal. Natürlich wird der nicht beliebig kleiner, weil die Felge ja auch typischerweise 18 bis 21 Millimeter breit ist. Da kann man mit dem Reifen nicht mehr viel erreichen. So ein 25 Millimeter breiter Reifen steht natürlich über die Fahrradfelge hinaus und erhöht damit auch die Stirnfläche. Aber de facto muss dieser Reifen weniger walken, wenn er rollt, weil er bei einem Luftdruck von typischerweise, sagen wir mal, 8 Bar viel weniger plattgedrückt wird als so ein ultraschmaler 18 mm Reifen. Das ist ein ganz wichtiger Effekt und ich glaube, das setzt sich inzwischen auch einfach durch.
Ja, hinzu kommt da ja auch einfach, zumindest im Hobbybereich, dass es etwas angenehmer zu fahren ist. Ja. Also man hat eine etwas geringere Barzahl, also 25 mm kann man schon ab 6 Bar fahren. Mhm. Das ist dann, ich habe jetzt 28 mm drauf, die fahre ich mit 5, 6 Bar. Da merkt man dann Kieselsteine oder etwas unebenere Straßen einfach etwas weniger.
Siehst du, ich fahre den Faktor Komfort immer runter, weil ich habe immer 8 Bar drauf. Ich möchte ja schnell sein. Aber spannend, dass sich das so verhält, ne? Weil, wie du eingangs gesagt hast, ja, man würde zunächst vermuten, 23 mm müsste doch eben besser sein. Aber ist es an der Stelle wahrscheinlich nicht.
Du kannst das durch Luft wieder, durch den Luftdruck im Reifen natürlich sehr stark kompensieren. Aber muss ich überlegen, wenn wir jetzt in den Radsportbereich geben, bei einer Tour de France-Etappe, die dauert so lange, dass ein extrem hoher Luftdruck in einem Reifen diese mehrere Stunden gar nicht drin bleiben würde. Also ich denke, die verlieren schon zum Teil relevant Luftdruck auf den paar Stunden der Etappe. Und wenn man einen leichten Reifen fahren will, da kommt man an die Grenzen des Möglichen.
Hast du noch was notiert, Janis, zum Thema?
Ich gucke gerade aufs Blatt. Ja, mich ärgert das gerade so ein bisschen. Mir fällt natürlich jetzt noch ein, bei einer Fahrradmesse wurde ein neues Antriebssystem gezeigt. Also jetzt gar nicht E-Bike oder sowas, sondern da wird keine Kette mehr verwendet, sondern...
ein Riemenantrieb, nein.
Nee, auch kein Riemenantrieb, sondern ein starres System, wo im 90-Grad-Winkel...
Getriebe mit Kegelrad, ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist eine spannende Frage.
Wenn du da nämlich ein, zwei Sätze zu sagen kannst, wäre das cool, weil ich habe das Video dazu gesehen und habe auch nur gelesen, dass das eine höhere Effizienz hat. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht. Ich würde halt jetzt im Nachhinein den Link mal raussuchen und mit reinstellen, aber wenn du da ein bisschen mehr Informationen hast, wäre das cool.
Nein, also ich habe es gesehen und auch mit Interesse gelesen. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so super neu mehr, diese Idee, und dass man das bauen kann, ist natürlich auch ein Ergebnis der neuen Materialien. Ich vermute, dass ein Hindernis in der Vergangenheit immer das gewesen ist, dass man so ein Getriebe den hohen Drehmomenten der menschlichen Beine anpassen muss und dass das bei einem Fahrrad relativ schwer möglich ist, weil es einen Effekt gibt, über den wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben. So ein Fahrradrahmen, der flext ja auch ganz erheblich, wenn man ein Fahrrad beschleunigt. Und das muss ein Getriebe ja auch überstehen. Da darf kein Zahn überspringen und darf nichts verschleißen, weder die Lager noch die Zahnräder selbst. So eine Kette hat natürlich gewisse Nachteile, weil sich diese Kettenglieder aneinander, gibt es ja ganz viele Gelenke und jedes Gelenk ist auch ein Reibungspunkt. Auf der anderen Seite ist eine Kette, glaube ich, in der Summe immer noch effizienter als ein Riemenantrieb, der sich aber, glaube ich, im Alltagsbereich immer stärker durchsetzen wird, dadurch, dass man die Fahrradrahmen jetzt mit erträglichem Geld so steif bauen kann, dass so ein Riemen gut auf den Riemenscheiben liegen bleibt, was in der Vergangenheit, glaube ich, mit den klassischen weichen Stahlrahmen einfach nicht machbar war.
Weil er dann häufig durchgerutscht ist, der Riemen, ne? Und nicht exakt.
Ja, man muss ihn dann in der Mitte fixieren und das erzeugt natürlich auch wieder mehr Reibung. So, idealerweise muss so ein Riemen quasi perfekt auf den beiden verzahnten Riemenscheiben drauf liegen bleiben, egal wie stark das Fahrrad flext, und dafür darf es eben quasi nicht flexen.
Das heißt, flexen bedeutet jetzt in diesem Fall die Verformung des Fahrradrahmens während der Beschleunigung.
Ja, genau. Ich glaube, wenn man ein Winkelmesser befestigt, kann man sehen, dass sich so ein Tretlager bei mehreren hundert Newtonmeter schon im Bereich von Grad verbiegt im Vergleich zum restlichen Rahmen. Und das Ähnliches gilt übrigens auch für den Steuersatz, was das ganze Thema Fahrradfahren bei hohen Geschwindigkeiten dann natürlich auch nochmal schwieriger macht.
Ja. Das ist natürlich schon noch ein wichtiger Punkt jetzt oder auch ein interessanter Punkt, weil das vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst ist. Also man merkt es ja nicht unbedingt, wenn man jetzt auf einem Fahrrad fährt, okay, gerade verbiegt sich mein Rahmen ein bisschen. Mhm. Ne? Also dass solche Aspekte damit reinspielen, warum gewisse Antriebstechnologien jetzt erst möglich werden.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Genau. Also den Zusammenhang, das ist jetzt neu für mich, aber eben auch sehr spannend. Und man muss sich vielleicht einfach klar machen, auch ein Fahrrad, ich meine, wir kommen da ja selten in den dreistelligen kmh-Geschwindigkeitsbereich, aber wir wissen, ein Fußball, der getreten wird beim Freistoß oder beim Elfmeter, der verformt sich massiv. Da gibt's ja auch so High-Speed-Kameraaufnahmen, wo man das dann sehen kann. Aber schlussendlich, wenn auch in einem geringeren Umfang trifft das halt auf das Fahrrad auch zu, ne? Weil du hast das gerade beschrieben mit dem Flex und natürlich arbeitet auch dieses System massiv. Und das hat Auswirkungen bis hin eben auf so eine neue Technologie oder neu am Fahrrad eingesetzte Technologie wie den Riemenantrieb.
Ja, man muss das mal verfolgen. Also ich glaube, bei Fahrrädern mit Riemenantrieb, als die auf den Markt kamen, konnte man deutlich sehen, dass die Streben des Hinterbaus, besonders die Kettenstreben, verstärkt und anders geformt waren. Die hatten häufig keinen runden, sondern einen ovalen oder rechteckigen Querschnitt, um das stabiler zu machen. Und ich vermute, dass wir Ähnliches auch sehen werden, wenn sich diese Getriebefahrräder, nenne ich sie mal, durchsetzen werden, dass man da einfach andere Wege gehen muss.
Das heißt, diese Getriebe wären beim Mountainbike wahrscheinlich nicht so, vor allem bei Mountainbikes, die hinten noch ein Gelenk haben, nicht machbar. Weil dann ja, oder zumindest erstmal nicht machbar, da wird dann ein findiger Ingenieur noch was herausfinden, aber ja, dadurch, dass sich das eben bewegt.
Ja, aber es ist interessant grundsätzlich, dass es immer wieder neue Ansätze gibt, auch das Fahrrad neu zu erfinden, ob es nun im Bereich ist der wirklichen unmittelbaren Antriebstechnik, vom Riemen bis hin zum Getriebe oder auch zu den speziell getriebeartig geformten Kettenblättern, die es da gibt, die nicht nur oval sind, wie es das schon seit den mindestens 70er oder 80er Jahren gibt, sondern eben auch noch mit so einer Übersetzung drin, die die effektive Länge des Hebels anpasst an die Lage der Beine und den Totpunkt. Da gibt es ja auch so ein System, da hatten wir einmal kurz drüber gesprochen. Total faszinierend, hat sich aber, muss man sagen, im breiten Markt nicht durchgesetzt. Das liegt natürlich auch daran, dass sportliche Fahrräder, wie wir sie gerne mögen, da lässt man einige Dinge auch bewusst weg, wo man sagt, das geht, das ist toll, aber es ist einfach nicht notwendig. Man wird dadurch nicht wirklich viel schneller oder effizienter auf die Dauer. Da hat dann der kleine Vorteil in der Antriebstechnik dann wieder entsprechende Nachteile durch Gewicht und Haltbarkeit.
Sehr schön.
Jetzt. Ich glaube, dann können wir jetzt heute sogar, nachdem wir das Thema Physik und Fahrrad jetzt vollständig durchdrungen haben und quasi wissenschaftlich abgeschlossen haben, vielen Dank, Christoph, nach Hamburg, können wir hier auch einen Cut machen. Ich versuche gerade noch ein bisschen die Dinge zu sortieren, die ich heute gehört habe. Also was ich sehr spannend fand jetzt zum Schluss, das Thema Flex, also natürlich mein Rahmenflex, das ganze Material des Fahrrades flext und das hat Auswirkungen auf so ein neues Antriebssystem wie den Riemenantrieb und dass der halt deswegen jetzt mehr en vogue ist und auch präsenter ist, weil wir einfach heute die Materialien haben, die steifer sind und das ermöglichen. Und jetzt kommt noch die Fangfrage, vielleicht muss es Christoph beantworten, ansonsten du gerne, Jannis, wer hat aufmerksam zugehört. Im Bereich der Aerodynamik haben wir zwei Systeme und das erste System, das beim Fahrrad eigentlich eine geringere Rolle spielt, ist das?
Das sind die Laminarenströmung und die wirklich spannenden.
Und die turbulenten Strömungen. Wobei es ja wahrscheinlich auch beim Fahrrad laminare Strömungen geben wird, ne? Also das ist ja ein Übergang. Oder also kann man da wirklich so einen Cut setzen? Oder?
Nein, in dieser Form nicht. Wenn ich mit dem Fahrrad mit wenigen Kilometern pro Stunde mich fortbewege, kann es sein, dass ich es schaffe, dass man die Strömung, die sich um das Fahrrad und den Radfahrer bilden, tatsächlich überwiegend mit laminaren Ansätzen beschreiben kann.
Sehr schön. Zeit ist fortgeschritten.
Genau, dann gibt es ein ganz herzliches Dankeschön an Christoph in Hamburg, der trotz Fulltime-Job im Homeoffice, und das ist anstrengender, als man vielleicht meint, und Family Business im Hintergrund, was auch immer noch laufen muss, sich heute die Zeit für uns genommen hat und einfach sein Wissen an uns weitergegeben hat. Und da kann man dann demnächst auch mal auftrumpfen in der Fahrradrunde. Hast du schon mal was von laminaren Systemen gehört?
Genau.
Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder bei
Fahrrad.
Also.
Genau. Vielen Dank nochmal, Christoph, und bis zum nächsten Mal.
Ja, bleib gesund.